Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, mein Name ist Alexander Meining. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem 14-tägigen Podcast Good Morning Endoskopie von endoskopiecampus.de. Wir haben mittlerweile den Monat März und jeder, der ein Freund der Endoskopie ist, weiß natürlich, dass der Monat März der Darmkrebsmonat ist. Zusätzlich haben wir auch noch das Jahr 2023 und jetzt wird schon schwieriger, was der März 2023 uns zu sagen hat. Wir werden in diesem Jahr oder wir feiern in diesem Jahr ein Jubiläum. Und zwar feiern wir ein Jubiläum, 25 Jahre Stiftung Lebensblicke. Und es ist mir eine ganz, ganz besondere Freude, hier zu den Gründer der Stiftung Lebensblicke und auch den Vorsitzenden des Vorstands der Stiftung hier begrüßen zu dürfen. Herr Professor Riemann, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie mit dabei sind.
Ja, ich freue mich sehr, dass Sie mich dazu eingeladen haben.
Es kennt Sie natürlich jeder. Ich brauche Sie gar nicht vorstellen. Ich möchte nur so ein paar Dinge vielleicht aus Ihrer Vita kurz erwähnen. Medizinalassistent in Tübingen, dann waren Sie auch in der Pathologie, wie übrigens viele, das taucht ja immer wieder auf. Wir hatten es neulich erst beim Herrn L. Sie waren auch in der Pathologie in der University of Wisconsin in Madison, waren dann in Hamburg und gingen dann 1974 an die berühmte Klinik, Medizinische Universitätsklinik Erlangen unter Professor Demling. Dort waren Sie 11 Jahre tätig und dann waren Sie von 1985 bis 2008 Direktor der Medizinischen Klinik C des Klinikums der Stadt Ludwigshafen, wo Sie natürlich auch jeder kennt von Ihren vielen Vorträgen. Sie waren auch Präsident von vielen, vielen Gesellschaften, haben dann aber, sage ich mal so langsam zum Ende Ihrer Zeit dort als Direktor 2006 und jetzt sind wir eben bei dem entsprechenden Datum die Stiftung Lebensblicke gegründet, deren Jubiläum wir ja nun in diesem Jahr feiern und vor allem Sie natürlich feiern als Stifter oder Gründer und natürlich als Vorsitzender. Jetzt würde mich natürlich als erstes interessieren, wie es denn eigentlich dazu kam. Was war denn Ihre Motivation damals 2006, diese Stiftung zu gründen?
Ja, vielleicht kann ich das noch ein bisschen gerade rücken. Die Stiftungsgründung war ein bisschen früher, 1998.
Da waren Sie Vorsitzende
Ich war im Jahr vorher der Vorsitzende der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten.
Richtig, klar.
Und ich habe mir damals zum Thema gemacht, gegen Darmkrebs etwas tun. Warum? Mhm. Weil ich als Klinikchef immer wieder erlebt habe, dass in die Sprechstunde und in die Klinik Menschen kamen, die schon viele Jahre Blut im Stuhl hatten und die immer vertröstet worden sind, das werden wohl die Hämorrhoiden sein. Mhm. Und man hat sehr häufig dann doch die Diagnose Darmkrebs stellen müssen und wenn es denn so blutet, dann ist das häufig ein, wie man so will, fortgeschrittenes Stadium und damit nicht mehr unbedingt kurativ heilbar. Das heißt, ich stand seinerzeit auch unter dem Eindruck von Studien, die mein Mitpartner Professor Frühmorgen schon in Erlangen gemacht hat, der mit dem Hämokulttest gewerkelt hat. Das war das eine. Und 1993 kam diese doch sehr tiefgreifende Arbeit von Sidney Winnerver, der gezeigt hat, wenn man Darmpolypen entfernt, dann entsteht bei denen kein Darmkrebs mehr. Mhm. Und so hatten wir 1993 erste Gespräche und 1998 nach dieser Tagung kam es dann zur Gründung der Stiftung Lebensblicke als eine Bürgerinitiative, an der übrigens auch die DGVS mitbeteiligt gewesen ist, die damals finanziell sozusagen das Gründungskapital mitgestiftet hat.
Mhm. Sie haben es ja auch schon erwähnt jetzt in Ihren einführenden Worten, und das würde mich auch noch so ein bisschen interessieren. Man hat ja in der Stiftung oder auch allgemein vielleicht in Deutschland schon sehr, sehr früh auf die Koloskopie gesetzt. Und damit hat sich ja Deutschland schon auch dann ein bisschen unterschieden von anderen Ländern. Was war denn der Grund dafür?
Na, der entscheidende Grund war der, dass wir sozusagen die Koloskopie als eine der fortschrittlichsten Methoden, was die Dickdarm- oder Darmdiagnostik angeht, in Erlangen zur Klinikreife entwickelt haben. Mhm. Einer der Matadoren war Peter Deile, den ich noch kennengelernt habe, der das dann an Peter Frühmorgen übergeben hat und der wirklich aus dieser Methode eine klinikreife Untersuchung gemacht hat, mit dem Schwerpunkt natürlich nicht nur diagnostisch, sondern auch therapeutisch voranzuschreiten. Mhm. Und auch wir haben damals die Polypektomie natürlich als ein wichtiges Instrument kennengelernt, um zu verhindern, dass aus gutartigen Polypen Krebse werden. Also der Schwerpunkt ist letztlich entstanden durch die Beschäftigung mit der Koloskopie an meiner alten Uniklinik. Ich habe das dann nach Ludwigshafen mit übernommen und wurde letztlich bestätigt durch diese Winawer-Studie. Mhm. Und ich darf an der Stelle nochmal sagen, weil das sicher sich wie ein roter Faden durchzieht, wie langatmig und schwierig eine Entwicklung ist. 1993 bei den ersten Petersberger Gesprächen, die unter Leitung von Meinhard Claßen, auch einem der Großen in der Endoskopie, stattgefunden haben, war der damalige AOK-Chef mit dabei. Und als er das so gehört hat, hat er gesagt, das müssen wir bei uns in Deutschland auch machen. Mhm. So, 93. 2002 kam dann die Einführung des opportunistischen Darmkrebs-Screenings, weil die Kassen natürlich nicht in ihrer Gesamtheit davon überzeugt waren, dass die Koloskopie in der Vorsorge eine gute Methode ist. Das hat sich aber in diesen Jahren vor allem auch durch viel Arbeit der Stiftung Lebensblicke und anderer wie der Felix-Burda-Stiftung verändert.
Unbedingt, und man muss Ihnen da ja auch gratulieren. Also ich hatte ja auch kürzlich die Zahlen mir durchgesehen, europaweit, was Darmkrebsprävalenz betrifft, was Mortalität betrifft. Und da sind wir in Deutschland inzwischen richtig gut geworden. Ja. Und das ist sicherlich ja auch ein Resultat Ihres großen Engagements und natürlich noch der vielen anderen, die Sie auch bereits schon erwähnt haben. Ich finde ja auch immer sehr interessant, dass wir ja über die Koloskopie, es ist ja, glaube ich, die einzige Karzinomprävention, wo auch die Vorstufen effektiv entfernt werden können.
Genau so ist es. Ich glaube, ein klassisches Beispiel dafür, dass man etwas sieht und wenn man es sieht, kann man auch es behandeln. Wir wissen ja, dass in vielen Organen des Menschen es genauso Vorstufen gibt wie im Darm auch. Denken Sie zum Beispiel an das mucinöse Karzinom des Pankreas. Diese Vorstufen könnten Sie auch entfernen, wenn Sie dorthin kämen, aber man kommt eben nicht hin. Deswegen ist der Darm das einzige Organ oder eines der wenigen Organe. Im Magen gibt es natürlich ähnliche Entwicklungen, die aber natürlich nicht in der Häufigkeit auftreten.
Ja.
Der Darm ist das einzige Organ, wo man sozusagen für eine große Erkrankung, die viele Opfer erfordert, letztlich durch die Diagnostik und gleichzeitige Therapie etwas erreichen kann.
Da werden wir auch gleich noch darauf zu sprechen kommen, über die präventive Polypektomie oder Adenomabtragung. Mich würde aber trotzdem nochmal vorab interessieren, wenn Sie jetzt mal so zurückblicken auf diese 25 Jahre, was würden Sie denn sagen, war Ihr größter Erfolg und was würden Sie sagen, war etwas, wo Sie dran verzweifelt?
Ja, das ist eine gute Frage. Der größte Erfolg ist letztlich erst 2019 eingetreten. 2019 war der größte Erfolg, dass Deutschland einen Paradigmenwechsel durchgemacht hat von einem opportunistischen Screening hin zu einem organisierten Einladungsverfahren. Wir haben das im nationalen Krebsplan in 4 Jahren intensiv diskutiert und gegen viele Widerstände letztlich der Politik empfohlen. Die Widerstände kamen hauptsächlich von Krankenkassenseite. Letztlich der Politik empfohlen, dass so ein organisiertes Verfahren Sinn macht. Das, was bei uns die Besonderheit ist, und das war ja europaweit einmalig, dass wir ein paralleles Modell haben. Auf der einen Seite den niederschwelligen Stuhltest, auf der anderen Seite die Vorsorgekoloskopie. Europaweit wird sich das so nicht durchsetzen. Das hat viele Gründe, die wir alle kennen. Aber manche Länder machen das inzwischen auch so wie wir. Wir waren Vorreiter und letztlich, muss ich sagen, ist das der größte Erfolg gewesen. Die Schwierigkeit, die wir hatten, und die kennzeichnet sich darin, dass man immer dicke Bretter bohren muss, das ist endloser Gespräche, endloser Debatten und endloser, immer wieder in der Öffentlichkeit vorgetragen, Aufforderung bedurft hat, hier zu handeln. Ich erinnere mich an viele Gespräche mit dem Vorsitzenden des Gemeinsamen Bundesausschusses, Professor Hecken, an viele Gespräche mit Krankenkassen. Ich habe in meiner Zeit mit 3 Gesundheitsministern über dieses Thema konferieren können. Aber letztlich hat es lange gedauert, bis etwas, was auf dem Tisch lag, umgesetzt worden ist. Und das ist im Grunde genommen die Tragik. Auf der anderen Seite muss man sagen, was lange wird, wird endlich gut.
Aber ich sehe so richtig, die Zähne ausgebissen haben Sie sich dann doch nirgendwo. Also es hat manchmal ein bisschen gedauert, aber es war nicht so, dass sie dann irgendwann gesagt hat, jetzt, ich gebe auf, es hat keinen Sinn mehr.
Nein, ganz sicher nicht. Und das wird auch weiter so sein. Denn wir dürfen nicht auf halbem Wege stehen bleiben. Es ist ja nicht so, als wenn jetzt alles erreicht worden sei. Ja. Und wir haben ja noch Probleme, die wir angehen möchten. Wir haben im Darmkrebsmonat Ende März ein interfraktionelles Gespräch mit Parlamentariern des Gesundheitsausschusses, wo wir diese Schwächen adressieren wollen, um sozusagen das Gedankengut vorzubereiten, wie es denn weitergehen kann.
Ist natürlich richtig. Und es gibt ja immer wieder auch noch Diskussionen. Das wissen Sie selber. Sie sind ja da auch in der Literatur drin und lesen alles. Und ich weiß das. Also Sie kennen sich da bestens aus. Und es gibt immer wieder die Diskussionen, die man auch von Kollegen jetzt aus dem europäischen Ausland hört. Ihr Deutschen immer mit eurer Vorsorgekoloskopie. Da gehen dann doch nur um die 20% hin. Und jetzt habt ihr ein Einladungsverfahren und dennoch kommt keiner. Kann man da vielleicht, oder sage ich mal andersrum gefragt, muss man nicht da vielleicht doch auch mal nach Alternativen suchen? Sie hatten ja schon gesagt, wir haben so ein duales System. Aber auf der anderen Seite ist es doch so, dass diese Vorsorgekoloskopie ja, gut, jetzt wird zwischen Männern und Frauen wird, was das Alter betrifft, getrennt. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es doch sehr unselektiv ist. Was gibt's denn da für Überlegungen von Ihrer Seite aus?
Also ich denke mal, das wird eine wichtige Frage der Zukunft sein, dass wir Methoden entwickeln, die so zielsicher sind, dass man sich eine invasive Methode eigentlich nur für die Menschen vorbehalten sollte, bei denen ein schwergewichtiger Befund vorhanden ist. Stichwort also fortgeschrittene große Adenome oder frühe Karzinome. Das wäre eigentlich die Zielgruppe. Aus meiner Sicht ist der immunologische Stuhltest zwar eine gute Methode, aber letztlich aus meiner Sicht langfristig eine Sackgasse. Wo es hinführen muss, muss ein simpler Bluttest sein, bei dem eine Risikostratifizierung gelingt. Und da gibt es erste gute Ansätze, die sozusagen ein genetisches Profil entwickeln für Menschen mit bestimmten Graden von Vorstufen. Erste Ansätze dazu sind sehr vielversprechend. Also die genetische Risikostratifizierung ist die eine Sache. Die zweite Sache, die mir wichtig erscheint, ist, wir erleben ja derzeit, dass aus Amerika eine Welle auf uns zuschwappt von Menschen, die bereits deutlich unter 50 Jahren einen Darmkrebs bekommen. Und möglicherweise spielt der Lebensstil und damit natürlich auch das Mikrobiom eine große Rolle. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass über diese Schiene vielleicht auch ein Zugang erreicht werden kann, der auf einfachere Weise und wenn es denn vielfach eingesetzt wird, auch kostengünstigere Weise unter Ressourcen schonend Menschen herauszufiltern, bei denen eine Koloskopie tatsächlich sinnvoll ist. Ja. Denn was erleben wir derzeit? Wir untersuchen ja viele Menschen, auch bei denen wir gar nichts finden, in der Erstuntersuchung.
Richtig. Oder wir finden doch vielleicht kleine Polypchen, die, sage ich mal, jetzt vielleicht für einen 40-, 45-Jährigen noch relevant sind. Aber die Frage ist natürlich, ob es für einen 65-, 70-Jährigen eine gewisse Relevanz hat.
Ja. Richtig. Wir hatten jetzt ein ganz interessantes Expertengespräch im Januar, wo es um das Thema Über-, Unter- und Fehlversorgung der Vorsorgekoloskopie ging. Und da ist sehr klar vor allem von Thomas Rösch artikuliert worden, dass wahrscheinlich die Adenomdetektionsrate nicht das Nonplusultra ist, dass sie überbewertet wird. Das hat nämlich dazu geführt, dass mit allen möglichen Techniken versucht wird, kleinste Adenome zu finden, zu entfernen. Und jeder weiß, wenn man dem Patienten sagt, du hast einen Polypen gehabt, dann stimuliert das irgendwas. Und dann kriegen Menschen durchaus Angst und sagen, dann lasse ich mich früher nachuntersuchen. Das heißt, diese Adenomdetektionsrate muss man differenzierter in einem neuen Licht sehen. Vielleicht gibt es hier auch Graduierungen, die man in Zukunft einführen muss, damit dieses Unsinnige, möglichst viele Polypen finden und entfernen, aufhört.
Sehr wichtiges Statement und ein sehr klares Statement. Schon mal vielen Dank dafür. Ich habe noch eine andere Frage. Sie haben ja schon gesagt, also man braucht Filtertests. Halte ich für unglaublich wichtig, da auch weiterzuarbeiten und erwähnten was von Mikrobiom, von Genetik. Jetzt mal eine ganz banale Frage. Wir wissen ja auch von epidemiologischen Studien, dass zum Beispiel Übergewicht, dass zum Beispiel Diabetes, dass zum Beispiel Rauchen eine Rolle spielt. Würde es da nicht Sinn machen, dass man vielleicht mal auf diesen relativ einfachen, banalen Faktoren aufbaut, um so einen Filter zu generieren für ein Screening?
Selbstverständlich. Ich glaube, das ist ein weiterer Ansatz. Dieser Ansatz hapert nur leider daran, dass wir ja jüngst aus Bielefeld darüber informiert worden sind, dass die Gesundheitskompetenz der Bundesbürger sehr zu wünschen übrig lässt. Ja. Mehr als 50% der Leute können sozusagen mit ihrer Einschätzung, was Gesundheit angeht, nicht viel anfangen. Hier muss man ansetzen, und das ist eines unserer nächsten Ziele der Stiftung, dass wir Gesundheitskompetenz in den Mittelpunkt rücken, unter der Vorstellung, sozusagen vor Ort Menschen darüber aufzuklären, warum es richtig und gut ist, einen anderen Lebensstil zu pflegen. Lebensstilfaktoren wie Übergewicht, wie Sie es angesprochen haben, vor allem aber auch die mangelnde Mobilität sind ein Risikofaktor. Und ich sage immer da, wo ich gefragt werde, Sitzen, langes Sitzen ist ein weiterer Risikofaktor für viele Erkrankungen. Aber das liegt ja auf der Hand. Insofern haben Sie völlig recht. Man muss etwas für die Primärprävention tun. Und die Primärprävention fängt aus meiner Sicht viel früher an, als wir das derzeit machen. Sie muss in den Kitas und in den Schulen anfangen. Deswegen haben wir derzeit auch einen Kreis ins Leben gerufen, der sich mit dem Thema Gesundheitskompetenz befasst. Hier in der Metropolregion Rhein-Neckar. Wir wollen versuchen, diese drei Länder dazu zu bewegen. Zum Beispiel ein Thema wie Schulfachkräfte, die sich in den Schulen um Gesundheitsfragen, Essens-, Ernährungs-, Mobilitätsfragen kümmern, zu installieren. Rheinland-Pfalz macht das gerade vor, um sozusagen so früh wie möglich anzusetzen, damit diese Lebensstilfaktoren zumindest bei denen, die es wollen und die vielleicht nicht richtig wussten, wie sie das einordnen sollten, voranzubringen.
Vor allem, was ja dann auch noch sinnvoll wäre, wäre es ja dann nicht nur den Darmkrebs betreffen würde, sondern wahrscheinlich fast alle Krebsarten einschließlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen. So ist es. Also da hängt ja noch vieles dann mit dran. Ich habe noch eine andere Frage, was ich mir auch immer so ein bisschen stelle, auch jetzt, was Berechtigte betrifft. So diese Anschreiben der Kasse, die funktionieren ja auch nicht so richtig, was Einladung betrifft. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Sie können mich da gerne irgendwie auch sagen, das stimmt nicht, dass man vielleicht mehr die Hausärzte einbindet. Ich habe so manchmal das Gefühl, dass da gar nicht so viel läuft. Vielleicht liegt es auch an unserem Gesundheitssystem. Aber wer verläuft sich denn zum Gastroenterologen, in Anführungszeichen? Ein normaler Mensch geht ja als allererstes mal zum Hausarzt. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die da auch immer wirklich so informiert sind oder vielleicht auch ihnen eine gewisse Kompetenz gibt, was eben dieses Filterung, Screening für die Vorsorgekoloskopie betrifft.
Sie haben völlig recht. Im Grunde genommen sind der Hausarzt und seine medizinischen Fachangestellten zentral dafür. Ich habe kürzlich eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Da hat eine Patientin in der Geschäftsstelle der Stiftung Lebensblicke angerufen und hat sich erkundigt nach dem, was man machen soll. Sie sei bei ihrem Hausarzt gewesen und hätte nach Vorsorge gefragt. Und da hat der Hausarzt ihr gesagt, dafür bin ich nicht zuständig, gehen Sie zum Gynäkologen. Das ist aber vielleicht ein Weckruf für alle, die sagen, Hausärzte spielen keine Rolle. Ganz im Gegenteil. Wir hatten bei diesem Expertenmeeting auch die Hausärzte mit dabei und die sehen das für sich natürlich als eine zentrale Aufgabe. Was heißt, wir müssen die Hausärzte auf jeden Fall mit einbinden. Wir müssen sie informieren. Wir machen das zum Teil schon durch Angebote auf Hausarztveranstaltungen, wo wir Seminare anbieten für Hausärzte und ihre Pflege und ihre medizinischen Fachangestellten für die Darmkrebsprävention aufzuklären und zu werben. Ich glaube, das ist das A und O. Das Zweite ist, das Versenden eines Briefes ist nie eine gute Idee gewesen. Das heißt, hier muss man letztlich die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen. Und das macht derzeit die Barmer. Wir haben das angestoßen mit dem Vorsitzenden Professor Straub. Die Barmer setzt das derzeit um und stellt fest, siehe da, Menschen, die IT-affin sind, und das sind heute viele, die sprechen plötzlich auf solche Angebote an und bestellen sich einen Test über die Krankenkasse. Also man muss die Wege sehr unterschiedlich gehen. Hausärzte einbinden, medizinische Fachangestellte informieren, ausbilden, dass sie gut vorbereitet sind. Wenn einer beim Hausarzt an den Tresen kommt, sollte die Fachkraft nachfragen, haben Sie schon mal an Vorsorge gedacht, und dann vielleicht ein Gespräch beginnen. Also es gibt viele Facetten. Und noch eins möchte ich anmerken. Es ist bekannt, dass vor allem in Ballungsräumen, da wo es prekäre Wohngebiete gibt, überraschenderweise wenig Ärzte gibt. Die lassen sich dort einfach gar nicht nieder aus vielerlei Gründen. Da muss man schauen, ob man nicht das Lauterbachsche Postulat der Gesundheitskioske, also Gesundheitszentren in solchen Bereichen zu installieren, die man auch mit, nicht nur mit Ärzten, sondern mit Fachangestellten besetzen kann, die letztlich über Gesundheit informieren. Sie sehen, man macht sich viele Gedanken und das ist etwas, was man in die Öffentlichkeit, aber auch in die Politik hineintragen muss. Man kann nicht einfach sagen, wir haben jetzt was Neues und dann läuft das von alleine. Das hat noch nie funktioniert.
Also ganz, ganz toll und auch von meiner Seite vielen Dank auch für Ihr Engagement. Wir sind leider schon so langsam am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich hoffe nur sehr, dass dieser Podcast auch von den entsprechenden Entscheidungsträgern auch dann gehört wird. Herr Riemann, ich bin beeindruckt von Ihrer Energie und ich sehe noch, da ist noch ganz, ganz viel in Ihrem Kopf drin und da muss noch ganz, ganz viel passieren und ich würde mal fast sagen, auf die nächsten 25 Jahre Stiftung Lebensblicke mit Ihnen als Vorsitzenden. Also ich glaube, da ist wirklich noch viel zu tun und möchte mich Ihnen nochmal herzlich gratulieren zu dem Jubiläum, herzlich gratulieren auch zu dem bisher Geleisteten. Vielen Dank für Ihr Engagement und vielen Dank, dass Sie hier heute mitgemacht haben.
Ich bedanke mich für die Einladung, für das sicher sehr konstruktive Gespräch.
Toll. Und allen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen hoffe ich, dass es ebenfalls gefallen hat. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen mit einem neuen Thema. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.